Also diesmal ist wirklich besonders lange Nacht.
Die lange Nacht der Wissenschaften auf Radio 1.
Und zwar nur auf Radio 1 und immer noch live aus dem Museum für Naturkunde in Berlin. Die Wissenschaft erforscht alles, aber wer erforscht eigentlich die Wissenschaft und hinterfragt mal die Methoden, mit denen sie Wissen vermittelt? Am Alexander-von-Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft macht das unter anderem der Forschungsprogrammleiter Wissen und Gesellschaft, Dr. Benedikt Fächer. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Schön, dass Sie bei uns sind. Sie hätten ja nun heute Abend auch in die Disco gehen können. Ach nee, die haben alle geschlossen.
Nee, ich war froh, dass ich mal vom Sofa aufstehen durfte heute Abend.
Das finde ich gut. Sie hatten die Idee zu einem Projekt mit dem Titel 24, also auf Deutsch 2040, und haben dafür von Wissenschaftlern bestimmte Zukunftsszenarien für eine digitale Gesellschaft entwickeln lassen, auch als Grundlage, um diese dann in Schulen und Universitäten zu diskutieren. Rausgekommen sind ganz unterschiedliche Texte und da hören wir uns erstmal ein paar von an.
Das Ende der Gefühle von Kamil Adji. Jeden Morgen beginnt Adam mit einem Doppelklick hinter seinem rechten Ohr. Ein Nanosensor startet ein Programm, das seinen Herzschlag, seinen Schlaf, seinen Stress und sein Einfühlungsvermögen analysiert. In den nächsten 18 Stunden werden seine sozialen Interaktionen angepasst. Sein Konfliktrisiko wird verringert, wenn das Programm durch mikroelektrische Impulse seine Gesichts- und Herzreaktionen an die Worte und Ausdrücke seiner Kollegen anpasst. Als Anwalt maskiert er seine Gefühle, um die Interessen seiner Mandanten zu vertreten. Ein perfekter Trick. Der neueste Stand der Technik.
In Mengels neuer Welt von Preeti Matlaya. Als Mengels Hand auf die des Roboters traf, machte sich die emotionale Intelligenz der Maschine an die Arbeit, analysierte und tastete die Daten ab, auf die Mengel je nach Aufgabe zugreifen konnte. Für die Anpassung seiner Rente musste der Roboter Mengels Lebensnachweis authentifizieren und seinen Gesundheitszustand beurteilen, um festzustellen, ob der ihm zustehende Betrag erhöht werden musste, um körperlichen, sozialen, geistigen oder emotionalen Belastungen Rechnung zu tragen. Dementsprechend akzeptierte Mengel die Anfrage des Roboters, auf seinen Puls zuzugreifen. Er erlaubte seinen Synapsen auch, ihre Signale zu übertragen, um die Wertigkeit seiner Gefühle schnell zu scannen.
Plattformsozialismus von Mark Graham. Die Lösung bestand darin, das weltweit größte Experiment zu einer direkten Demokratie durchzuführen. Jeder Bürger wird gebeten, 10 Stunden pro Woche für eine informierte, kollektive Planung des Teilnahmemoduls der Plattform aufzuwenden. Intelligente Algorithmen würden die Auswirkungen bestimmter Ressourcen und Arbeitsumverteilung modellieren. Nach aufeinanderfolgenden Feedbackrunden würden die Versammlungen dann Änderungen an den Governance-Algorithmen vorschlagen, die von den demokratisch gewählten Ratsmitgliedern im Governance-Modul berücksichtigt werden sollen.
Wunderbar entwickelt sind diese Texte worden in einem Projekt namens 2040, das Dr. Benedikt Fächer sich ausgedacht hat. Der ist bei uns, Herr Fächer. Was haben wir da genau gehört? Was sind das für Texte?
Ja, Sie haben jetzt 3 Ausschnitte gehört von insgesamt 13 Texten. Wir haben vor einem guten Jahr eine Ausschreibung gemacht, eine internationale, und haben Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen dazu aufgefordert, über die digitale Zukunft nachzudenken. Haben sie in Form von einem Essay-Wettbewerb gemacht. Und haben sich da mehr als 100 beworben, international. Und wir haben 13 von denen ausgesucht und haben die eingeladen nach Berlin. Sind mit denen dann aufs Land gefahren, haben dort die Geschichten entwickelt.
Auf einer Klausurtagung?
Ja, gewissermaßen. Mhm. Ja, so eine Stunde von Berlin entfernt, am zweithöchsten Berg in Brandenburg. Mhm. 150 Meter. Mhm. Ja, und die haben dort quasi ihre Geschichten entwickelt. Und diese 3 Geschichten, die wir jetzt gehört haben, einerseits von Mark Graham, das ist ein Geograf von Oxford, und dann die Preeti Mudaliar von Bangalore in Indien. Und eben Kamil Adji aus Paris. Und man merkt, glaube ich, auch so ein bisschen, dass natürlich alle auch so ihre persönlichen Erfahrungen mit in diese Geschichten reinbringen. Also Expertise gemischt mit Erfahrung, einen Blick in die Zukunft gewandt. Ja.
Was steckt dahinter? Was bezwecken Sie damit? Es sind sehr schöne Texte geworden natürlich, die uns zum Nachdenken anregen, die uns vielleicht auch zeigen, dass die Zukunft gar nicht so weit entfernt ist. Manche von den Dingen, die dort ausgebreitet werden, kennen wir aus anderen Zusammenhängen. Sie sind nur ein Stückchen weit in die Zukunft verlegt. Aber was steckt dahinter?
Ja, für uns, also bei uns am HIG, in dem Programm, das ich leite, war das natürlich auch ein Experiment in der Wissenschaftskommunikation, weil normalerweise schauen wir Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen eigentlich nicht so in die Zukunft. Wir sind eigentlich eher damit beschäftigt, irgendwie Sinn aus der Vergangenheit zu stiften oder aus der Gegenwart. Aber die Zukunft ist eigentlich immer so ein bisschen, da verscheuen wir uns vor dem, was wir nicht wissen können. Und wir wollten im Grunde so ein Experiment wagen und die Leute dazu provozieren, über die Zukunft nachzudenken. Und das in Form von Geschichten, dass sie da eben auch erfahrbar werden für andere, eben nicht nur für Wissenschaftler.
Ist nicht jede Hypothese auch immer ein Stück Zukunft, die dann erst noch erarbeitet werden muss? Wenn man mit einer Arbeitshypothese an ein Projekt herangeht, dann denkt man, ich könnte mir vorstellen, das kommt dabei raus und manchmal kommt es und manchmal nicht.
Ja, gewissermaßen ist eine Hypothese eine sehr zeitnah gedachte Zukunftsbehauptung, so kann man es schon sagen. Aber es ist natürlich kein großer Entwurf.
Das stimmt. Ihnen geht es um Wissenschaftskommunikation und Wissensvermittlung. Die läuft in den Unis, vermute ich mal. Ich bin jetzt auch eine Weile raus aus der Uni, meist immer noch nach Schema F, oder? Von vorn nach hinten in den Hörsaal hinein?
Ja, wenn Sie jetzt von der Lehre sprechen, so, weil ich glaube, gerade im Kontext von Wissenschaftskommunikation hat sich sehr viel geändert in den letzten Jahren. Und ich glaube, es passiert auch noch sehr viel, dass man erkennt, dass man das Wissen, das man erarbeitet, auch in irgendeiner Form vermittelt. Eben nicht nur, dass die Arbeit bei dem Paper aufhört, sondern dass man dann auch darüber nachdenkt, wer das sich eigentlich dafür interessieren könnte. Dass man auch versteht, dass es eben meinetwegen nicht nur eine breite Öffentlichkeit gibt, sondern sehr viele verschiedene Personen, die sich für wissenschaftliches Wissen interessieren können und darüber nachdenken können. Und ich denke, da ist auch noch viel zu tun.
Und diese Texte, die Sie entwickelt haben in diesem Projekt 2040, das sind ja literarische Texte, kann man durchaus sagen. Manche würden vielleicht sogar sagen, Science-Fiction-Texte, aber es sind ja keine wissenschaftlichen Texte im Sinne von Wissensvermittlung, oder?
Nee, das sind ganz unterschiedliche Formate tatsächlich. Also Sie finden da tatsächlich klassische Essays. Dirk Becker beispielsweise hat einen klassischen Essay geschrieben. Sie finden aber auch Kindergeschichten. Eine Kollegin aus Brasilien hat eine Kindergeschichte geschrieben. Wir haben bewusst versucht, quasi so ein bisschen Science-Fiction auch mit reinzubringen und haben da mit einem ganz tollen Professor von der UdK zusammengearbeitet, dem Timothy Ingen Husch, der uns dabei auch geholfen hat, diese Geschichten zu entwickeln. Also wir wollten im Grunde denkbare Szenarien haben in Form von Erzählungen, die quasi auch für alle gangbar sind.
Und haben Sie den Eindruck, dass Sie die Kollegen und Kolleginnen damit auch verändert haben? Sind die anders rausgegangen aus diesem Seminar, als sie reingegangen sind?
Ja, definitiv. Also diese 3 Tage auf dem Land, das hat man auch so eine gewisse Kurve gemerkt. Vom Anfang vielleicht eher so ein bisschen skeptisch und was machen wir da überhaupt? Was soll das? Und am Ende waren die eigentlich alle recht beseelt über diese Veranstaltung. Ja.
Aber das Ziel dahinter ist doch, wenn ich es richtig verstehe, die Wissenschaftler anzuregen, sich neue, kreativere Formen der Wissensvermittlung auszudenken, oder?
Ja, und ich denke auch, dass eben dieses in die Zukunft denken, also eben auch zu probieren, quasi mit wissenschaftlicher Expertise Szenarien oder denkbare Szenarien für die Zukunft zu entwerfen, dass das ultra wichtig ist. Also wir sehen das ja jetzt auch bei Corona, dass wir im Grunde auf Basis von Unwissen oder auf Basis von Unsicherheiten im Grunde Szenarien entwickeln müssen, wie es weitergehen kann. Das machen natürlich nicht nur Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, es ist natürlich wichtig, dass Expertise und Kenntnisse eben in diese Zukunftsmodelle mit einfließen.
Haben Sie denn den Eindruck, dass die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen neben ihren Alltagsaufgaben, neben der großen Belastung, die sie ohnehin haben bei der Vorbereitung von Lehre und Forschung, dass die auch die Zeit noch haben für solche kreativen Ideen?
Naja, ich denke, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die ich kenne, verbringen 50% ihrer Arbeitszeit damit, administrative Aufgaben zu erledigen.
Das wird sich auch so bald nicht ändern, oder?
Na, wenn wir davon 20% wegbekommen und das geht eher in die Wissenschaftskommunikation, dann ist allen geholfen.
Dann sage ich herzlichen Dank für dieses Gespräch, Dr. Benedikt Fächer vom Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Wo kann man diese Texte nochmal sehen im Internet?
Ja, die Texte sind natürlich alle online verfügbar unter 2040.hig.de. Das Buch ist natürlich Open Access. Alles, was wir machen, ist Open Access. Und es gibt auch gedruckte Ausgaben, kann man sich auch am HIG abholen.
Herr Fächer, Radio 1 sagt herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank.